Steingarts Morning Briefing, der Podcast.
Einen wunderbaren guten Morgen. Mein Name ist Dagmar Rosenfeld und ich freue mich, Sie in den Tag begleiten zu dürfen. Heute ist Freitag, der 18. Juni.
20. Spielminute, Benzema, Pogba mit dem Außenriss zu Hernandez. Der hat viel Platz, zu viel Platz. Hernandez, Hummels, Eigentor. Der Rückkehrer, ausgerechnet der Rückkehrer, Mats Hummels von Joachim Löw, reaktiviert für die Nationalmannschaft. Und dann das. 1-0 Frankreich, Torschütze Mats Hummels.
Das war kein Auftakt nach Maß für die deutsche Fußballnationalmannschaft. Erstes Spiel in der sogenannten Todesgruppe bei der Europameisterschaft und man verliert gegen Frankreich. Durch ein Eigentor. Wie schmerzhaft ist das bitte?
Wie gesagt, ich glaube, was für uns gefehlt hat, ist ein Tor. Oder wir waren hier und da einfach auch in Räumen, wo wir hätten noch mehr draus machen können.
So hat Toni Kroos das Spiel analysiert. Oder, um es mit dem allzeit gültigen Konjunktiv Irrealis von Lothar Matthäus auf den Punkt zu bringen.
Wäre Fahrradkette so ungefähr oder wie auch immer.
Zumindest wurde die Schuld nicht auf den Schiedsrichter geschoben, wie sonst ja gerne im Fußball.
Keine Ahnung, was der Schiri sich gedacht hat. Ich hoffe, der kann eine Woche nicht pennen. Soll erst mal Kreisliga pfeifen und mal die Augen aufmachen. Das ist ja eine absolute Frechheit. Also wenn das ein Schiri ist, weiß nicht, Digga. Soll der Cornflakes zählen gehen, aber ja, platz mir die Krawatte, ehrlich.
Nein, man hat durchaus selbstkritisch analysiert, dass die Durchschlagskraft nach vorne fehlte. Daher ist beim Spiel morgen gegen Portugal eine Reaktion auf den Platz gefordert.
Ich sag ja Eier, wir brauchen Eier. Sie wissen, was das heißt.
Das war Oliver Kahn, nicht beim Blick in den Kühlschrank, sondern mit dem ewigen Rezept für ein großes Spiel. Das hat sogar sein immerwährender Konkurrent verinnerlicht. Jens Lehmann, 2006, Viertelfinale Deutschland-Argentinien im Berliner Olympiastadion. Elfmeterschießen.
Wenn Cambiasso jetzt nicht trifft, ist Deutschland im Halbfinale. Lehmann, komm! Ja! Du hast ihn! Du hast ihn! Deutschland steht im Halbfinale! Und Lehmann ist der Fußballgott heute.
Das war nur einer von vielen Momenten in der deutschen Fußballgeschichte, die eine ganze Nation verzückt und in Ekstase versetzt haben. Nach einem solchen Moment sehnen wir uns auch jetzt. Nach ein bisschen Sommermärchen-Flair, nach einem Mittelfeld, das die Mannschaft wachküsst. So wie im Halbfinale der WM 2014 gegen Brasilien.
Müller! Tor! Tor! 1-0 für Deutschland! Und da ist die Möglichkeit für Klose und nochmal für Klose! Und 2-0 und er ist WM-Rekordtorschütze! Deutschland führt mit 2-0! Wahnsinn! Lahm! Müller lässt durch! Groß! Was ist denn hier los? 3-0! Es ist unglaublich! Also sowas habe ich noch nicht erlebt. Brasilien ist schwindelig gespielt!
Es muss ja nicht gleich ein Rahn-Moment sein.
Aus dem Hintergrund müsste Rahn schießen! Rahn schießt! Tor! 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 Deutschland ist Weltmeister!
Es genügt schon, das zu tun, was der Kaiser Franz Beckenbauer 1990 seinen Jungs kurz vor dem Finale gegen Argentinien mit auf den Weg gegeben hat. Jetzt geht's raus und spielt Fußball. Und, um noch meine 5 Cent dazu zu geben, immer nur aufs Tor der anderen schießen. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Mit der Berliner SPD-Spitzenkandidatin Franziska Giffey rede ich über besetzte Häuser, die schwächelnde SPD, Debatten über Identitätspolitik und das, was die Bürger eigentlich wollen.
Die wollen diese Metadebatten eigentlich überhaupt nicht. Und wir müssen uns zurückbesinnen darauf, was wirklich unser Job ist als Politik. Unser Job ist, Dinge möglich zu machen. Ja, und dafür zu sorgen, dass Probleme, die einfach mal auftauchen in großen Städten, in Lagen, wo Menschen aufeinandertreffen, dass die gelöst werden.
Außerdem, wir erfahren den angeblich besten Grund, um die USA zu lieben. Und wir sprechen darüber, wie auf Hiddensee das fast Unmögliche geschah. Sie ist die Königin der Ortstermine, definiert Gerechtigkeit nicht über Gendersternchen, gilt als Law-and-Order-Frau und ist dennoch eine Sozialdemokratin. Die Rede ist von Franziska Giffey, bis vor kurzem Bundesfamilienministerin und zuständig für das Gute in der SPD. Von ihrem Ministeramt ist Giffey zurückgetreten, weil es Unstimmigkeiten mit ihrer Dissertation gab. Der Doktortitel ist ihr dann auch vergangene Woche aberkannt worden. Nun will Franziska Giffey dahin zurück, wo ihre politische Karriere begonnen hat. Nach Berlin. Dort ist sie von 2015 bis 2018 Bezirksbürgermeisterin von Neukölln gewesen. Jetzt will sie wieder Bürgermeisterin werden, allerdings die Regierende von ganz Berlin. Ich habe mit Franziska Giffey über das ewige Umfragetief der SPD gesprochen, über die Randale in der Rigaer Straße in Berlin und die Frage, warum die Sozialdemokraten scheinbar den Kontakt zum Wichtigsten überhaupt verloren haben, zum Wähler. Frau Giffey, von Ihnen stammt der Satz: Mir sind die Themen Sicherheit und Ordnung wichtig, sie sind ursozialdemokratisch. Während wir hier gerade sprechen, gibt es in der Berliner Rigaer Straße 94 einen Großeinsatz der Polizei. Die Riga 94, von manchen ja liebevoll alternatives Projekt genannt, ist tatsächlich ja ein von gewaltbereiten Linksextremisten besetztes Haus. Im Klartext ein Raum, in dem seit Jahren geltendes Recht ignoriert wird. Wenn Sicherheit und Ordnung also ein ursozialdemokratisches Thema sind, warum lässt dann Ihre Partei, die seit Jahren den regierenden Bürgermeister in der Stadt stellt, solche rechtsfreien Räume zu?
Also mir ist erstmal wichtig, dass ich allen Kolleginnen und Kollegen von der Polizei und der Feuerwehr, die angegriffen worden sind von diesen Linksextremisten und Gewalttätern, erst einmal diejenigen, die verletzt worden sind, gute Besserung wünsche und ihnen ganz deutlich das sage, was auch unser Innensenator gesagt hat, dass wir nämlich an der Seite unserer Leute stehen, unserer Einsatzkräfte und alles dafür tun, dass die, die dort das Recht beugen, die Gewalt rechtfertigen, mit irgendeiner Diskussion und Argumentation um linke Freiräume ganz klare Kante bekommen.
Auf die Polizisten komme ich gleich zu sprechen. Meine Frage war aber, warum wird so etwas seit Jahren zugelassen?
Es ist richtig, es ist seit Jahren eine Auseinandersetzung um diese Häuser, um diese ganze Deutungshoheit dieser Frage. Und es ist ja in der Liebigstraße bereits ein Haus geräumt worden, auch nach Jahren der Auseinandersetzung. Ich fand das richtig, dass das gemacht wurde. Ich will aber auch noch mal ganz klar sagen, wir haben hier ein Bezirksamt, ein Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg, der unter grüner Führung eher hinderlich ist bei der Frage, wie man das Recht auch durchsetzen kann. Und wenn wir immer noch Diskussionen darüber haben, ob Brandschutzbegehungen von Hauseigentümern denn nun gerechtfertigt sind oder nicht, dann muss man auch mal fragen, wer trägt im Bezirk die Verantwortung. Und es ist ganz klar, die SPD hat da immer gestanden, es geht darum, dass Brandschutzbegehungen durchgeführt werden und dass, wenn diese mit Steinwürfen und Verletzung von Einsatzkräften verhindert zu werden versuchen, da auch ganz klar gegengehalten wird. Und ich will da schon eine Differenzierung auch machen. Die SPD hat da eine andere Position als Teile der Grünen und Linken.
Aber es jetzt auf die Bezirke zu schieben, ist natürlich ein sehr einfacher Weg.
Das habe ich nicht getan. Es geht um die politische Frage, wer für was steht. Und die SPD steht für Sicherheit und Ordnung und an der Seite der Einsatzkräfte.
Richtig, aber wenn das so ist, warum ist seit Jahren dieses Problem ein ungelöstes? Und wir sehen jetzt gerade wieder, was passiert, wenn man versucht, ein Stück Recht durchzusetzen.
Naja, es ist natürlich immer eine Frage, wie man auch Lösungen finden kann. Das ist ja versucht worden in den letzten Jahren, dort eben auch mit den Menschen, die dort sind, eben irgendwie zu einem einigbaren Weg zu kommen. Man sieht klar, das geht nicht und die Grenze ist jetzt wirklich überschritten. Das heißt also, es gibt ja dort keine Gesprächsbasis mehr. Wir sind da weit drüber hinweg. Und ich denke, dass jetzt wirklich der Punkt gekommen ist, an dem kein anderer Weg mehr zu machen ist, als auch dann wirklich die Konsequenz zu haben, alle, die dort nicht in dieses Haus gehören, weil sie gar keinen Mietvertrag haben, weil sie dieses Haus besetzen, weil sie mit Gewalt gegen Menschen, die Brandschutzbegehungen vornehmen wollen, vorgehen, die müssen ganz klar auch raus aus diesem Haus.
Sie haben ja die Polizisten schon erwähnt, die gerade ihrem Job nachgehen und dafür auch ihren Kopf hinhalten, im wahrsten Sinne des Wortes. Bislang sind 60 Polizisten verletzt worden. Ihre Parteichefin Saskia Esken wiederum hat sich selbst vor gar nicht allzu langer Zeit Antifa genannt und der Polizei hat sie ja auch schon mal latenten Rassismus unterstellt. Auch da die Frage, wie passt das damit zusammen, dass Recht und Ordnung ein ursozialdemokratisches Thema sind?
Also wissen Sie, Sie sprechen ja jetzt nicht mit Frau Esken, sondern Sie sprechen mit mir.
Ich spreche mit Ihnen über Ihre Parteivorsitzende.
Ja, das ist ja auch in Ordnung. Und trotzdem muss ich an dieser Stelle ganz klar sagen, mein Programm für Berlin sieht ganz klar so aus. Wir haben ja ein Programm, das wir kurz überschrieben haben mit den 5 Bs für Berlin. Bauen, Bildung, beste Wirtschaft, bürgernahe Verwaltung. Das 5. B ist Berlin in Sicherheit. Und da geht es darum, dass wir Polizei und Ordnungskräften, der Feuerwehr, dem THW, allen, die hier in der Stadt ihren Kopf dafür hinhalten, dass diese Stadt funktioniert, dass wir denen den Rücken stärken, auch denen, die sich für die Demokratie einsetzen. Und ich glaube, das ist auch eine Erwartungshaltung, die ganz viele Berliner und Berliner haben. Jeder, der hier lebt, will sich sicher fühlen können. Und im Übrigen muss man ja auch mal einen Blick darauf legen, was in den umliegenden Kitas und Schulen los war. Ich habe einen sehr engen Draht dorthin. Ich habe Berichte gehabt von Menschen, die dort arbeiten, von den Kindern, die geweint haben aus Sorge, was da passiert, weil sie natürlich den Knall, den Lärm, den Rauch mitbekommen haben, abgeholt werden mussten von ihren Eltern, was das mit den Anwohnern macht, die dort sind, wenn einige wenige für sich in Anspruch nehmen, dass ihnen die Stadt gehört. Das kann es nicht sein. Und deswegen im Interesse aller anderen, die friedlich in dieser Stadt leben wollen, ist es unsere Aufgabe, denen, die dafür sorgen, den Rücken zu stärken. Und das ist, wofür ich stehe und wofür ich hier auch antrete in Berlin.
Und gerade deswegen, weil ich Ihnen auch dieses Engagement und diese Überzeugung ganz und gar abnehme, muss das auch mit Ihnen was gemacht haben, was Saskia Esken gesagt hat.
Ich kann nur sagen, ich bin einer anderer Meinung. Ich finde, das muss auch legitim sein, dass man da sich anders zu verhält. Und daraus habe ich nie ein Geheimnis gemacht. Ich habe schon in meiner Zeit als Neuköllner Bürgermeisterin immer dafür, bin dafür eingetreten, dass nicht das Recht des Stärkeren gilt, sondern die Stärke des Rechts. Und wenn wir die Stärke des Rechts auch wirklich umsetzen wollen, dann brauchen wir die Leute, die das vor Ort machen. Und ich bin nicht der Meinung, dass man die Polizei unter einen Generalverdacht stellen sollte. Wenn es dort Menschen gibt, die rassistisch denken oder sonst was, dann muss man dem auch ganz klar was entgegenhalten. Das ist keine Frage. Aber einen Generalverdacht auszusprechen, das finde ich grundsätzlich falsch. Und deswegen, glaube ich, ist es eher angezeigt zu sagen, wie können wir denen, die hier jeden Tag für Sicherheit und Ordnung sorgen, den Rücken stärken und sagen, wir sind diejenigen, die immer an eurer Seite stehen, um hier für Sicherheit in der Stadt zu sorgen, brauchen wir eine starke Justiz, eine starke Polizei und übrigens auch eine Verwaltung, die so aufgestellt ist, dass sie das gut handeln und managen kann.
Das war doch jetzt ein ausführliches, aber auch doch sehr klares Statement, was eindeutig Kritik an den Äußerungen von Saskia Esken hat deutlich werden lassen.
Ich habe Ihnen nur gesagt, wofür ich stehe und was ich richtig finde, hier für Berlin. Das ist meine Position und die vertrete ich, und zwar überall.
Wenn wir über Berlin reden, dann ist Linksextremismus das eine Thema, das andere ist die Clankriminalität. Und Ihr Parteikollege Martin Hiekel, der Bezirksbürgermeister jetzt in Neukölln ist, hat gesagt, die gesellschaftliche Linke habe bei diesem Thema viel zu lange aus falsch verstandener Toleranz zugeschaut. Teilen Sie das?
Ja, 100%. Aus dem Erleben von 16 Jahre Arbeit vor Ort. Ich habe mit Martin Hiekel einen sehr engen Draht. Wir haben viel über das alles gesprochen. Ich bin sehr, sehr dankbar und froh, dass er meine Arbeit auch fortsetzt, auch die von Heinz Buschkowski fortsetzt, in diesem Sinne, dass eben diese Probleme angesprochen werden. Wir haben hier organisierte Kriminalität in der Stadt. Wir haben mehrere Großclans, nicht nur in Neukölln, aber natürlich schwerpunktmäßig. Und wir haben Formen von organisierter Kriminalität, von Bereichen der Prostitution, des Drogenhandels, der Geldwäsche, anderer Dinge, die einfach nicht hinzunehmen sind und die eben auch so benannt werden müssen, wie sie sind. Und ich möchte gerne nicht darüber diskutieren, ob ich den Begriff der Clankriminalität verwenden darf oder nicht. Ich möchte das tun, wovon ich glaube, dass auch viele Berliner und Berliner es von uns erwarten, nämlich dagegen vorzugehen.
Sie bringen es gerade auf den Punkt, Frau Giffey, den Begriff Clankriminalität und falsch verstandene Toleranz. Zeigen aber gerade solche Debatten nicht ganz deutlich, dass Sarah Wagenknecht einen ganz wichtigen und richtigen Punkt aufmacht, wenn sie sagt, die politische Linke, und die SPD zählt sich auch zur politischen Linke, führe mittlerweile die abgehobenen Debatten eines akademischen Großstadtmilieus, in denen es dann um die Reglementierung von Sprache, Beispiel gerade eben, und die Reglementierung von Lebensstilen gehe. Geben Sie Sarah Wagenknecht da recht?
Naja, ich denke, sie spricht ein Thema an, was ja kontrovers auch gerade in der Debatte ist, auch in der Identitätspolitik, in der Gender-Diskussion und so weiter. Ich glaube, dass alles mit Maß gemacht werden muss. Die unterschiedlichen Positionen haben ja immer ihre Berechtigung. Aber die Frage ist eben, ob man sich dann nur noch im Dialog und in der Diskussion auf der Metaebene befindet und am Ende nicht mehr die Problemlagen vor Ort wirklich löst. Und wissen Sie, ich bin dafür, dass wir wirklich eine pragmatische, lösungsorientierte Politik machen. Und das fängt mit der sauberen Schultoilette an, es geht um die gepflegten Parks, es geht um den Drogenkonsum im öffentlichen Raum. Das sind alles ganz konkrete Themen. Und da helfen Ihnen einfach keine ideologischen Debatten weiter, sondern da müssen Sie gucken, wie Sie es hinkriegen.
Genau, ja? Aber wir führen gerade Debatten über Cancel Culture, über Gender-Sternchen. Und es ist ja nicht nur Sarah Wagenknecht, es war ja auch Wolfgang Thierse, der ja ein Grand Seigneur der SPD ist, der ganz Ähnliches konstatiert hat. Und Sie haben die Identitätspolitik angesprochen. Und er hat gesagt, diese linke Identitätspolitik lasse außen vor, dass nicht nur eben Minderheiten, sondern ja auch Mehrheiten berechtigte kulturelle Ansprüche haben. Aus dem SPD-Parteivorstand kam dann von Saskia Esken und Kevin Kühnert die Reaktion, sie seien beschämt über diese Aussagen von Thierse. Es geht auch um diese moralingeladenen Debatten und diesen Punkt, dass der Fokus auf Minderheiten gesetzt wird, wo man mittlerweile in die jüngste Allensbach-Umfrage zeigt, dass auch das Gefühl hat, die Minderheiten diktieren der Mehrheit, wie sie zu sein hat.
Naja, und das ist eben, wissen Sie, das ist der Punkt, niemand möchte doch gerne ständig den moralischen Zeigefinger gezeigt bekommen.
Und bei Frau Esken und Herrn Kühnert bin ich mir da nicht so sicher, ob die den nicht gerne zeigen.
Sie haben mich gefragt, was die Bürgerinnen und Bürger empfinden, ja? Und ich sag Ihnen nur mein Erleben. Ich bin viel unterwegs in der Stadt, auch viel mit den Öffentlichen. Ich spreche mit den Leuten, die sprechen mich auch an, ja? Die wollen schlicht, dass ihre Probleme gelöst werden vor Ort. Die wollen diese Metadebatten eigentlich überhaupt nicht. Und wir müssen uns zurückbesinnen darauf, was wirklich unser Job ist als Politik. Unser Job ist, Dinge möglich zu machen. Ja, und dafür zu sorgen, dass Probleme, die einfach mal auftauchen in großen Städten, in Lagen, wo Menschen aufeinandertreffen, dass die gelöst werden. Und das zwar so, dass Frau es Giffey, wirklich eine Balance gibt zwischen, nicht nur ökologischen und Einzelinteressen, nicht nur ökonomischen Interessen, sondern auch den sozialen Interessen. Das ist ja immer noch das, was auf Markenkern der SPD ist, dass wir nämlich einen Ausgleich versuchen zu finden zwischen ökologischen, wirtschaftlichen und sozialen Interessen.
Absolut. Und da machen Sie einen ganz wichtigen Punkt auf. Die SPD ist die Partei der sozialen Sicherheit eigentlich. Sachsen-Anhalt, die Wahl hat gerade gezeigt, die SPD hat mehr als bescheiden abgeschnitten. Die hat aber gezeigt, dass nur noch 17% der Wähler der SPD abkaufen, dass sie die Partei für soziale Sicherheit ist. Und Debatten wie Esken und Kühnert sie führen, sind doch so kontraproduktiv, wenn es doch darum geht, wie Sie sagen, praktische Politik für die Probleme vor Ort zu machen. Und zur Wahrheit gehört ja auch, dass die generösen sozialpolitischen Projekte der vergangenen Jahre, Mindestlohn, Grundrente, die jetzt kommen wird, das waren alles SPD-Projekte.
Und trotzdem kaufen die Leute. Ich kann Ihnen noch 20 weitere aufzählen.
Ja, kann ich Ihnen auch. Ich kann Ihnen auch Gesetze, wo immer ein Gut davor steht, das sind Ihre Gesetze, da wird ja immer noch gelabelt.
Nö, nicht immer.
Dass
es gibt ein gutes Kita-Gesetz.
Genau.
Kita-Qualitätsentwicklungsfinanzierungsgesetz. Ich fand das besser, weil die Leute es besser verstehen. Dann gibt es die Leute, die hinstellen.
Frau Giffey, das ist wie im Supermarkt, wo frische Erdbeeren steht. Keiner kauft alte Erdbeeren, man muss da nicht extra noch frische draufschreiben. Aber lass uns
mal
weg von dem.
Sie das Kita-Qualitätsentwicklungsfinanzierungsgesetz verstehen? Sofort? So ganz normal, wenn Sie nicht ständig Politik machen?
Ich gehe davon aus, dass jedes Gesetz, das Sie verabschieden, zum Besten des Bürgers ist. Aber lassen Sie uns mal von den Gesetzen zurück auf die soziale Sicherheit und warum das
aber
der SPD...
Aber wenn die Bürger das verstehen, finde ich es auch gut. Wissen Sie? Das ist nämlich ein Punkt.
Ich traue den Bürgern ein bisschen mehr zu als Sie wahrscheinlich. Aber nochmal zur sozialen Sicherheit. Warum wird das der SPD nicht abgekauft? Warum geht das nicht mehr mit Ihnen nach Hause?
Na, weil, wissen Sie, ich muss Ihnen mal ganz ehrlich sagen, ich würde mir mal wünschen, dass nicht immer dieses Negativ-Narrativ auch noch bedient wird. Ja? Wenn ich Ihnen versuche zu sagen, warum ich bestimmte Dinge so gemacht habe, dann brechen Sie mich ab und reden was von frischen Erdbeeren. Ich sage Ihnen mal ganz ehrlich, es gibt viele, viele Menschen, die haben nicht den Zugang zu Politik und wir sprechen an vielen Stellen nicht ausreichend verständlich genug. Und ich glaube, wenn man Politik nicht gut erklärt und wenn die Leute das nicht verstehen, behalten, gut finden können, dann haben wir auch ein demokratietheoretisches, legitimatorisches, was immer für ein Problem.
Aber dann ist aber Ihre Ableitung, wenn soziale Sicherheit nicht mehr mit der SPD nach Hause geht, dass Sie Ihre Politik nicht gut erklären?
Das würde ich so nicht sagen.
Ich
wollte nur noch mal rekurrieren auf das, was Sie gerade gesagt haben. Ich glaube, dass es schon so ist, dass vieles, was auch jetzt im letzten Jahr geleistet worden ist in der Corona-Pandemie. Ja? Wenn, überlegen Sie alleine das Kurzarbeitergeld, diese ganzen Maßnahmen der Wirtschaftshilfen, der Unterstützung auch für Familien. Es sind auf Bundesebene ist quasi nochmal ein kompletter Familienetat über 10 Milliarden Euro in die Unterstützung der Familien in Corona gegangen. Ja? So, Sie haben Sozialleistungen des Staates in Deutschland, die sind, finden Sie fast nirgendwo anders auf der Welt in dieser Größenordnung.
Wissen Sie, was mir auch zu denken gibt, es gibt jetzt eine ganz frische Umfrage aus Berlin. Sie sind die mit Abstand beliebteste Politikerin in dieser Stadt, aber Ihre Partei ist es eben nicht. Die liegt auf Platz 3 hinter Grünen und CDU. Und ich sehe da eine Parallele. Ihnen geht es doch wie Olaf Scholz, der beste Kandidat, den man haben kann, der wirklich Ansehen in der Bevölkerung genießt. Also er stimmt, der Kandidat, die Kandidatin stimmen, aber die Partei stimmt offenbar nicht.
Ja, ist ein Dilemma, nicht?
Ja.
So. Aber wissen Sie was, da muss man einfach mal sagen, ja, ich kann es sagen, das gibt kein Auseinanderdividieren, sondern es ist einfach so, ich bin doch nicht falsch, weil ich in der SPD bin, sondern das, was mich ausmacht, das ist sozialdemokratische Politik. Und in Berlin ist es ganz einfach, ja. Wer Giffey will, muss SPD wählen, ja. Und deswegen, wir haben noch,
Sie haben jetzt
100
schon,
Tage.
Ja. Sie haben jetzt einen tollen Satz gesagt. Wer Giffey will, muss SPD wählen, richtig.
Ja, dann muss man sich mal überwinden, ja.
Ja.
Aber ich sag mal, aber auf der anderen Seite muss man auch mal sagen, also ohne die SPD kann ich auch nicht sein, weil das ist meine Partei. Das ist eine Partei, die immer noch aktuell ist mit den Grundwerten von Solidarität, Gerechtigkeit, Freiheit. Das sind doch keine altmodischen Sachen.
Nee, überhaupt nicht.
Ich glaube, gerade in Zukunft werden wir das brauchen. Wir brauchen Solidarität, mehr denn je. Wir brauchen eine freie Gesellschaft, eine demokratische Gesellschaft. Und wir brauchen auch Gerechtigkeit. Das brauchen wir gerade jetzt in dieser modernen Welt, in der es darum geht, ob der Klimawandel sozial gerecht gewährleistet und bewerkstelligt wird oder ob welche hinten runterfallen. Dafür braucht es die SPD. Und ich kann nicht als Einzelperson, ich will das auch gar nicht als Einzelperson, sondern das, was ich mache und was ich verkörpere, wofür die Leute sagen, finden wir gut, ja, das ist SPD. Und das muss man klar machen, dass das zusammengehört. Und wenn jemand Olaf Scholz als Kanzler haben möchte und ihm zutraut, wovon ich überzeugt bin, ja, dass er hat gezeigt, er kann das. Der kann so ein Land führen, eine Riesenvolkswirtschaft in Europa. Das ist für ihn kein Praktikumsplatz, sondern der kann sofort einsteigen, weil er kann es. Und vielleicht muss es auch eine Rolle spielen, dass einer es kann, wenn man wählt.
Sie sollten in jedem Fall die Wahlkampfslogans für die SPD, die sollten Sie machen. Das ist, die klingen super und wie Sie sagten, finde ich gut. Ihr Vorgänger oder Vorvorgänger Klaus Wowereit hatte für Berlin das Motto arm, aber sexy. Was wäre Ihr Motto für Berlin?
Na, da lassen Sie sich mal überraschen.
Dann, wie der Berliner sagt, ich freue mich drauf. Frau Giffey, es hat mir großen Spaß gemacht, mit Ihnen zu reden. Ich danke Ihnen für dieses
gerne.
Gespräch.
Na dann, schönen Tag noch, ne?
Jo, tschüss. Ihnen auch. Tschüss.
Und Dagmar, was ist heute in der Hauptstadt los?
In der aktuellen Podcast-Folge von Hauptstadt das Briefing geht es unter anderem um die FDP, die im Herbst bei der Bundestagswahl zum entscheidenden Machtfaktor werden könnte. Wer hätte das gedacht? Derzeit ergeben die Umfragen jedenfalls eine rechnerische Mehrheit für die grüne Ampel. Und manch einer in der FDP liebäugelt damit, die Union in die Opposition zu schicken. Dazu hat der Chefredakteur von The Pioneer, Michael Bröker, mit Bettina Stark-Watzinger gesprochen, der neuen starken Frau der Liberalen. Auch das gibt es mittlerweile in der FDP. Zwar sieht sie eine Ampel kritisch, macht aber deutlich, dass es nicht die FDP sein sollte, die dieses Mal als Erste vom Tisch aufsteht. Hier ein Ausschnitt aus dem Gespräch.
Ich glaube, keiner bezweifelt noch in unserem Land, dass es eine Art Richtungswahl geben wird im September. Wie wachen wir eigentlich am 27. September auf? Wollen wir ein Land, das mehr auf die Innovationskraft, auf den Einzelnen, auf Bildung und Chancen setzt oder mit dem Glauben, dass der Staat alles regeln kann? Und wenn man die Wahlprogramme nebeneinander legt, sieht man die Einstellung der einzelnen Parteien. Und deswegen können die Wählerinnen und Wähler die Zusammensetzung des nächsten Deutschen Bundestags frei bestimmen. Das ist dann der Auftrag an uns als Parteien, über Koalitionen zu sprechen. Aber wir haben ja schon einige Pflöcke eingeschlagen, was wir sagen, dass für uns wichtig ist und was für uns auch Themen sind, für die wir dann in die nächste Regierung gehen. Und deswegen wird es darauf ankommen, wie die Zusammensetzung am 27. September aussehen wird.
Aber eine grüne Ampel, eine grün geführte Ampel, da dreht sich bei Ihnen der Magen um, oder?
Es fehlt mir die Fantasie, wie es funktionieren kann.
Weil?
Weil die Programme sehr unterschiedlich sind.
Oder weil die Grünen den Kanzlerschaft dann hätten?
Es geht mir gar nicht so um einzelne Personen, aber es geht mir um das Programm. Und da sind unsere Konzepte sehr unterschiedlich. Deswegen wäre es unter grüner Führung eigentlich die Fantasie gar nicht da, wie das funktionieren soll. Aber wie gesagt, noch haben die Bürgerinnen und Bürger ja die Wahl, auch die Richtung zu setzen.
Ich weiß, Frau Stark-Watzinger, aber zumindest will ich ja wissen, wie Sie ticken. Wenn Sie dann in einer, sagen wir, Jamaika-Verhandlung wären, Sie würden nicht vom Tisch aufstehen und gehen, oder?
Absolutismus in der Form ist ganz schwierig, weil wenn der andere sagt, ihr müsst unser Wahlprogramm unterschreiben, so wie es ist, dann können sie natürlich nicht am Tisch sitzen bleiben. Aber jedem ist bewusst, der das nächste Mal am Tisch sitzt, dass es darum geht, die Zukunft zu gestalten. Und jeder muss dann auch sein Schärflein dazu beitragen. Es ist ganz wichtig. Schauen Sie, die Menschen wählen ja auch unterschiedliche Parteien. Und deswegen muss jede Partei dann auch vorkommen. Und zwar mit den Themen, die einfach wichtig sind für die Wählerinnen und Wähler. Jeder muss vorkommen, jeder muss glänzen können. Das wäre doch eine gute Ausgangsvoraussetzung für eine Koalition.
Wenn die FDP nicht regiert, muss es dann einen personellen Wechsel an der Spitze geben?
Aus meiner Sicht nein.
Und Dagmar, was geht eigentlich gar nicht?
Dass das amerikanische People Magazine 100 Gründe aufgelistet hat, Amerika zu lieben. Und auf Platz 1 ist allen Ernstes der Schauspieler und muskulöse Actionheld Dwayne Johnson alias The Rock. Man kennt ihn aus Filmen wie zum Beispiel Jumanji.
Wir sind die Avatare, die wir uns ausgesucht haben. Das ist ein Videospiel, das heißt, jeder von uns hat drei Leben.
Was wohl Chuck Norris dazu sagt? Der Mann, der in seinen Filmen wie kein anderer den unbesiegbaren Actionhelden verkörpert? Er sagt gar nichts, weil die anderen 99 Gründe auf der Amerika-Liebesliste eigentlich nur Chuck Norris sein können. Denn Chuck Norris ist immer mehr als alle anderen. Und deshalb ist er die Liste. Sie wissen ja, wie viele Liegestütze Chuck Norris schafft? Alle. Und was hat Chuck Norris nach seiner Geburt im Krankenhaus gemacht? Er hat seine Mutter ins Auto gepackt und sie nach Hause gefahren. Und wenn Chuck Norris ein Ei essen will, pellt er ein Huhn. Gestern ist Chuck Norris gestorben. Heute geht's ihm schon wieder besser. Ach ja, und Chuck Norris hat bis unendlich gezählt. Zweimal. Und was sind im Vergleich zur Unendlichkeit schon 100 Gründe, von denen The Rock nur ein einziger ist?
Und Dagmar, was hat dich heute überrascht?
Dass auf der Ostseeinsel Hiddensee das Autofahren eigentlich seit 1927 verboten ist, es aber jetzt trotzdem zu einem Verkehrsunfall gekommen ist. Normalerweise sieht man auf den Straßen dort nur Fahrräder, Kutschen und Pferdewagen. So heißt es bei der Polizei denn auch, sogenannte Unfälle mit Fahrzeugbeteiligungen seien extrem seltene Vorgänge. Nun hat es einen solchen Vorgang gegeben und ausgerechnet die Polizei war darin verwickelt. Die Inselpolizisten fahren nämlich das so gut wie einzige Auto auf Hiddensee. Natürlich eines mit Elektromotor. Dieses E-Auto fuhr jetzt an einer Baustelle vorbei und überholte dabei eine Kutsche. Just in diesem Moment gab es ein lautes Geräusch auf der Baustelle. Und die Pferdestute Jenny erschreckte sich und schlug seitlich auf. Mitten in die Beifahrertür des einzigen Polizeiautos auf Hiddensee. In der Tür ist jetzt ein Loch. Aber Mensch und Tier sind glücklicherweise wohlauf. Das Auto muss aufs Festland, weil es auf Hiddensee natürlich keine Werkstatt gibt. Vorher muss aber noch der Schaden für die Versicherung aufgenommen und dokumentiert werden. Wollen wir hoffen, dass der zuständige Polizist nicht Micha heißt, weil der Micha nämlich gerne den Farbfilm vergisst.
Du hast den Farbfilm vergessen, mein Michael. Nun glaubt uns kein Mensch, wie schön es hier war.
Bleiben Sie aufrecht. Irgendwie. Ihre Dagmar Rosenfeld.